Übern Teich. Detektor FM spricht über Amerika.
Einer der wohl außergewöhnlichsten Präsidentschaftswahlkämpfe neigt sich dem Ende entgegen. Heute Nacht fällt nun endlich die Entscheidung, wer das mächtigste Land der Welt in den kommenden Jahren regieren wird, Hillary Clinton oder Donald Trump. Doch in dem lauten Wahlkampfgeschrei geht oft unter, dass neben dem Präsidenten der USA auch noch beide Kammern des Kongresses neu gewählt werden. Sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat sind derzeit mehrheitlich von Republikanern besetzt. Und es sieht so aus, als hätten die Demokraten gute Chancen, nach der Wahl zumindest im Senat wieder die Mehrheit zu haben. Was bedeutet das für den zukünftigen Präsidenten? Wie mächtig wird er in Washington sein? Darüber möchte ich sprechen mit unserem Mann überm Teich, dem Politikwissenschaftler Alexander Görlach. Zurzeit ist er als Gastwissenschaftler in Harvard. Schönen guten Tag, Herr Görlach.
Hallo, guten Tag.
Gerade bei Trump klingt es ja immer so, als würde er im Falle eines Wahlsieges die USA im Alleingang regieren. Welchen Einfluss haben denn Senat und Repräsentantenhaus auf die Macht des Präsidenten?
Ist so eine, vielleicht ganz witzig, mit so einer Anekdote zu starten. Als der Trump seinen Stellvertreter suchen ließ, da hat er sich jung gehört und dann unter anderem aufgezählt, was der alles tun soll. Und im Prinzip wäre es eigentlich alles gewesen, worauf der Angesprochene sagte, ja, was macht Herr Trump eigentlich? Und dann hieß es, der ist immer noch beschäftigt, to make America great again. So, also ich glaube, Herr Trump hat nicht in die Verfassung geschaut, um überhaupt zu verstehen, was ein Präsident alles kann. Sicherlich hat der Präsident der USA bestimmte Alleinverfügungsgewalt, aber im Gesetzgebungsverfahren, und das ist ja nun mal das, wie gemeinhin Politik gemacht wird, können sich diese beiden die Häuser, die Sie genannt haben, und der US-Präsident für eine ganze Weile gepflegt blockieren. Das ist ja nun auch in der Zeit der Obama-Administration geschehen, und als Präsident Obama antrat, da ist er mit dem Diktum angetreten, sagen, ich bin der Präsident aller Amerikaner, der Liberalen, der Konservativen, der Linken, um sozusagen so rhetorisch schon mal dieser Möglichkeit der Blockade entgegenzuwirken. Was, wenn wir uns erinnern, als es darum ging, das Haushaltsdefizit war dann an seinem obersten Limit erreicht. Da haben sich die Häuser doch aber lange bitten lassen, um dann am Ende kurz vor Verstreichen der Frist dann doch einzulenken. Also ein Präsident ist mächtig, aber wie Alexis de Tocqueville sagt, nur Gott kann ohne Gefahr allmächtig sein.
Schauen wir uns da mal ein passendes Beispiel an. Trump wird, angenommen, Trump wird Präsident und will ein Gesetz erlassen, wonach Muslime aus den USA ausgewiesen werden. Das hat er ja mehrfach angedroht. Würde er das durchbekommen?
Das hängt jetzt ganz stark von den Zuständigkeiten ab. Und also er könnte einen Executive Order erlassen, weil er sagt, es ist Gefahr im Verzug. Und also mit irgend sowas. Und dann könnte er das sogar ohne die Zustimmung der Häuser machen. Aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass die amerikanische Öffentlichkeit an Druck sparen wird. Aber ja, Sie haben recht. Also er könnte über solche Notverordnungen, über Executive Orders, könnte er etwas erreichen am Kongress vorbei. Aber es scheint mir dann doch zu kühn, dass er das versuchen würde. Aber Sie haben recht, er hat es angekündigt und man soll es nicht drauf ankommen lassen.
Sie haben es auch schon erwähnt, die Obama-Regierung musste sich aufgrund der republikanischen Mehrheit oft mit einer Blockade des Kongresses auseinandersetzen. Was erwartet denn den neuen Präsidenten nach dieser Wahl? Wird es sich ändern?
Na, also das werden wir jetzt ja alles am Ende dieses Wahltags und morgen sehen. Der halbwegs vernunftbegabte Republikaner haben sich ja schon vor Wochen zumindest geäußert und gesagt, lass uns darauf konzentrieren, nicht die Mehrheit im Senat, im Kongress zu verlieren. Die Wahl ist sowieso verloren. Donald Trump als Präsident, wollen wir das wirklich? Darauf konnten sich aber dann die Republikaner nicht einigen. Naturgemäß schwierig, dass sich diese Partei irgendwie einigt. Und deswegen muss man jetzt sehen, wie das Wahlergebnis am Ende aussieht. Es gibt auch Chancen, dass die Demokraten übernehmen. Dann hätte Frau Clinton, wenn sie den Präsidenten wird, eine bequemere Situation als ihr Vorgänger.
Die Republikaner werden ja wahrscheinlich zumindest das Repräsentantenhaus halten können. Die Frage ist natürlich, in welchem Zustand hinterlässt Trump jetzt die republikanische Partei?
Naja, also Herr Trump hat sich ja auf diese Partei, über diese Partei gelegt als sein Wirtstier, als sie sozusagen ja ausgeweidet und sich an ihr gelabt, denn er ist ja kein in der Wolle gefärbter Republikaner, das hat er auch immer gesagt, und das ist ja auch sein Ding, zu sagen, ich bin eben nicht aus dem Establishment und nicht aus dieser Industrie, sagen wir mal. Die Partei war aber auch zuvor schon in einem extrem schlechten Zustand. Sie müssen sich ja das vergewärtigen, dass diese Partei Mitglieder und Repräsentanten hat, die sich mit dem Klimawandel nicht beschäftigen wollen oder brauchen, sich beschäftigen zu müssen, weil sie denken, dass Christus in ein paar Jahren wiederkehrt und dann sozusagen Jesus selbst irgendwie dieses ganze Klima fixt. Ich meine, das ist die politische Realität. Oder sie hatten Sarah Palin, wir erinnern uns, sie war im letzten Präsidentschaftswahlkampf aus der Tüte gezaubert, die von Dinosauriern und Menschen zur selben Zeit und Bibel und so. Sie wurde dann als Hockey-Mom mehr oder minder sozusagen kleingestreichelt, aber letztendlich hat diese Partei schon lange, diese Tea Party-Bewegung schon lange, diesen Spaltpilz, auch diesen, wie soll ich sagen, diesen indoktrinären und auch sehr religiösen Spaltpilz, den gab es schon lange in der Republikanischen Partei. Und nur so kann sich ja am Ende überhaupt erklären, wie aus der Reihe von republikanischen Präsidentschaftsnominierten oder Kandidaten, Entschuldigung, am Ende in Donald Trump übrig bleibt. Das ist ja schon eine Kunst. Die waren alle nicht viel besser, aber von Jeb Bush über Rubio, die alle sozusagen Kasich, was ja dann auch ein Kandidat der Mitte gewesen wäre, die alle sind abserviert. Und am Ende ist Donald Trump der Kandidat geworden. Das erzählt ihnen ja viel über den Zustand dieser Partei. Und nach diesem Tag heute, von dem ja viele Menschen hoffen, dass er mit einer Präsidentin Clinton endet, werden die Republikaner doch in strenge Klausur gehen müssen.
Für uns Europäer ist natürlich besonders die Außenpolitik der USA wichtig. Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Truppen und auch der Hauptverantwortliche für die diplomatischen Beziehungen zu anderen Ländern. Welche Rolle spielt denn da der Kongress in der amerikanischen Außenpolitik und damit ja auch für uns?
Im Endeffekt hat Donald Trump ja im Wahlkampf angekündigt, im Prinzip alle Verteidigungsbündnisse zu überprüfen, wenn nicht gleich sogar aufzulösen oder auch nach neuen Bedingungen zu formen. Das Gleiche hat er über Freihandel gesagt. Nun, die USA haben schon, das ist uns vielleicht heute nicht mehr so bewusst, aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg durchaus als regionale Mittelmacht verharrt und sich international um nichts gekümmert. Das ist dann im Zweiten Weltkrieg anders geworden und all das, was die USA in den letzten, sagen wir, 70 Jahren ausgezeichnet hat, das ist ja nicht Gott gegeben oder mit der DNA oder in der Muttermilch aufgesaugt. Dafür muss man was tun. Und die USA können diesen Status natürlich verlieren. Für uns wäre das ein Horror in einer Zeit, in der Russland sozusagen extrem aufmunitioniert und gegen die Demokratien des Westens schießt und ein deutliches Interesse daran hat, dass dieses System des Westens kollabiert, wie vor 25 Jahren der Sowjetkommunismus. Ob einem es passt oder nicht, starke Vereinigte Staaten von Amerika können sehr hilfreich sein, globale Order aufrechtzuerhalten. Und Sie sehen ja, die Obama-Administration, die ja auch Frau Clinton gehört hat, hat sich nicht, zumindest im Mittleren Osten, nicht besonders hervorgetan. Gleichzeitig Parameter verschoben Richtung Iran und Kuba, was als sehr positive Entspannungsschritte gewertet werden kann. Man sieht ja, da passiert ein klein wenig, Washington agiert und es hat globalen Einfluss. Und jetzt stellen Sie sich vor, jemand wie ein Donald Trump würde nur die Hälfte seiner Agenda durchsetzen, was das für den Rest der Welt bedeutet.
Nicht nur ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin wird heute Nacht gewählt, sondern auch Teile des Senats und des Repräsentantenhauses werden neu besetzt. Über ihre Bedeutung, über die Bedeutung der zwei Kammern habe ich mit Alexander Görlach gesprochen. Er ist zurzeit Gastwissenschaftler in Harvard in den USA. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Übern Teich. Detektor FM spricht über Amerika.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.